Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Strommarkt-Narrative. Nach einem schnellen Überflug über 100 Jahre Strommarktgeschichte in der letzten Episode kommen wir in dieser Episode im neuen Jahrtausend an. Aber zunächst steigen wir ein in die 1990er Jahre, der Beginn der Liberalisierung des Strommarkts. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Hey, mein Name ist Frank Schlieder von Bam, Bock auf morgen. Wir entwickeln Nachhaltigkeitsstrategien, die sowohl der Umwelt als auch dem Umsatz helfen. Wer meint, seine oder ihre Nachhaltigkeitsstrategie braucht mehr Wirkung in beiderlei Hinsicht, der kann sich gerne oder sie kann sich gerne bei uns melden. Alles Weitere ist in den Shownotes verlinkt. Drei Teile zu Strommarkt-Narrativen, verbunden mit der Frage, wie können wir es schaffen, mit einem guten Branchennarrativ, also einer guten Erzählung, die die ganze Strombranche betrifft, die Energiewende auf Kurs für eine Dekarbonisierung Deutschlands im Jahr 2045 zu bringen. Dazu machen wir Ausflüge in die Narrativgeschichte des Strommarkts, vom Beginn der Elektrifizierung über die Nachkriegsjahre bis hin zum aktuellen Stand der Energiewende in Deutschland und schließlich einen möglichst konstruktiven Ausblick in die Zukunft des dezentralen Strommarkts zu geben. Strommarkt-Narrative. In diesem zweiten Teil spulen wir noch ein bisschen zurück und gehen zurück in die 1990er Jahre. Das war der Beginn der Liberalisierung des Strommarkts in Deutschland. Warum das ein Meilenstein für die Energiewende war, das klären wir in dieser Episode. Ich bin nicht alleine am Mikrofon, ich teile mir das mit unserem Strommarktexperten Tim Meyer, den ihr schon aus Episode 1 kennt. Neu dazu kommt meine Kollegin Kerin Löhr, die ihr im weiteren Verlauf nochmal hören werdet. Und dann habe ich wieder einige AI-Voices, also KI-Stimmen, die helfen sollen, diesen Podcast abwechslungsreich zu gestalten. Gut, wir fangen an. Wir begeben uns in die Zeit der Strommarktliberalisierung Ende der 1990er Jahre. Strommarktliberalisierung, Strommarkt. Um was ging es da eigentlich nochmal?
Die Strommarktliberalisierung in Deutschland begann 1998 und war ein bedeutender Wendepunkt in der deutschen Energiewirtschaft. Sie wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts eingeleitet, als Umsetzung einer EU-Richtlinie, die eine schrittweise Öffnung der Energiemärkte in allen EU-Staaten vorsah. Die Hauptgründe für die Liberalisierung waren erstens die Schaffung von Wettbewerb im bisher monopolistisch organisierten Strommarkt, zweitens die Ermöglichung der freien Anbieterwahl für VerbraucherInnen und Verbraucher, drittens die Steigerung der Effizienz und Senkung der Strompreise und viertens die Förderung von Innovation und neuen Marktteilnehmern. Dazu wurde auch eine schrittweise Trennung von Stromerzeugung, Übertragung und Verteilung sowie Verkauf eingeleitet. Und der Zugang zum Stromnetz wurde für neue Anbieter rechtlich verankert.
Ich habe Tim Meyer gefragt, was danach eigentlich wirklich passiert ist, nach der Liberalisierung des Strommarkts.
Bis dahin war es so, dass immer die Produktion von Strom, also die Kraftwerke, dann Transport und Verteilung, die Netze und auch das Ausliefern zu Endkunden in einer Hand waren. Du hattest immer lokale Monopole. So. Egal, wo du gewohnt hast, du hattest nur eine Chance. Du konntest zu deinem Stadtwerk gehen, zu deinem kommunalen Versorger oder deinem überregionalen Versorger. Es war immer ein Unternehmen, du hattest keine Wahl. Und da wissen wir alle, das lädt nicht ein, die besten Preise zu machen. Da ist Wettbewerb eine gute Idee. Und das war der Kerngedanke der Liberalisierung 98, dass man sagt, wir unbundeln, wie man das genannt hat. Wir trennen also diese Marktrollen. Es gibt Erzeuger, es gibt Stromnetze und es gibt Lieferanten. Und die müssen auch rechtlich getrennt sein. Das ist bei kleinen Stadtwerken dann nicht ganz durchgezogen worden. Da gibt es so Grenzen, ab denen man das wirklich machen muss. Aber im Großen wurde das gemacht, zumindest erst einmal auf dem Papier. Und ab dem Zeitpunkt konnte ich erstmalig als Stromkunde selber entscheiden, bei wem ich Strom kaufen will. Muss man auch dazu sagen, das ging am Anfang gar nicht. Ne? Weil wir hatten ja trotzdem jetzt sehr viel kleinteilige, waren auch hunderte von Netzbetreibern und also alten, jetzt aufgeteilten Unternehmen. Und es gab überhaupt keine Spielregeln, wie ich jetzt als Stromlieferant durch das Netz davon dem durchkomme. Ne? Das hieß also verhandelter Netzzugang. Und es war eine unfassbare Mühsal. Es sind Hunderte angetreten damals, als neue Versorger das zu machen. Eine tierische Mühsal. Und nur ganz wenige haben es überlebt, weil es Jahre gedauert hat, bis da die Regeln geklärt wurden, wie eigentlich ein Versorger durch ein fremdes Netz Strom liefern kann. Es wurde erst Jahre später, wurde von diesem verhandelten Netzzugang, wie das hieß, dann zu einem geregelten Netzzugang übergegangen. Da gab es klare Spielregeln, da gab es die Pflicht an den Netzbetreiber, du musst einen anderen Versorger quasi durchlassen. Du musst dem also erlauben, einen Kunden in deinem Gebiet auch zu beliefern. Und dann erst ging der Wettbewerb auch richtig los. Ne? Weil dann war es irgendwann möglich, mit immer einfacheren Prozessen, heute ist es ein Mausklick und nach 5 Minuten bist du gewechselt, seinen Versorger zu wechseln und überhaupt einen Preisvergleich zu machen und so weiter.
Im Jahr 2005 wurde schließlich die Bundesnetzagentur als unabhängiger Regulierer geschaffen. Eine Liberalisierung mit anschließender Schärfung des Marktdesigns und einem Treiber für Wettbewerb, der bis heute eher als Verbot und Verzichtsapostel gilt, die Nachhaltigkeit. Wer hätte das gedacht?
Die ersten Versorger, die angetreten sind und warum wollte man wechseln, das war natürlich auch der Preis, aber das war die Gründung von Ökostrom sozusagen. Weil auf einmal konnte ich auch überhaupt sagen, ich bringe ein Produkt auf den Markt, was sich unterscheidet, was grün ist, was ein grüner Strom ist, was irgendwie einen Zusatznutzen hat. Und das hat natürlich nicht jedes Stadtwerk angeboten. Und das war wirklich die Gründungsgeschichte von den heutigen Ökostromern. Es sind viel mehr angetreten, wir weniger haben überlebt. Aber die es überlebt haben, sind genauso groß geworden, weil sie ein differenzierendes Produkt angeboten haben. Aber nicht nur den besten Preis, sondern ein differenzierendes Produkt.
Also, Meilenstein, Liberalisierung, neue Marktdesigns und Nachhaltigkeit als Treiber des Wettbewerbs. All das fand bereits vor 20 Jahren statt. Und wie in jedem wettbewerbsorientierten Markt sollte man sich vom Wettbewerb doch differenzieren, damit man als Marke von den Kundinnen und Kunden da draußen auch wahrgenommen wird. Aber Licht an, Licht aus, Stecker rein, Stecker raus, was will man da differenzieren zu Hause?
Also es gibt ganz klassische Kategorien, wenn es keine Differenzierung eigentlich über das eigentliche Produkt stattfindet, weil wenn Strom aus der Steckdose kommt, dann kommt Strom aus der Steckdose und der fühlt sich nicht anders an oder britzelt bei dem einen oder so.
Das ist die Stimme von meiner Mitgründerin Karen Löhe. Sie ist Strategieexpertin und berät Unternehmen auch in der Energiewirtschaft schon seit vielen Jahren. Oder allgemeiner formuliert, sie ist
vor allen Dingen dafür zuständig, Unternehmen dabei zu helfen, dass sie die Transformation hin zu nachhaltigerem Wirtschaften besser, einfacher meistern und dementsprechend auch Vermarktungspotenziale daraus generieren.
Dann lass uns doch mal einen kurzen Exkurs zu diesen Vermarktungspotenzialen machen, beziehungsweise zu Differenzierungsmöglichkeiten von Strommarken im Wettbewerb. Da gibt es nämlich Cluster, die sowohl damals als auch heute noch ihre Gültigkeit haben.
Also es gibt im Endeffekt 5 Kategorien, über die sich Energieversorger schon früher und auch eigentlich in Zukunft ganz gut differenzieren können. Das sind natürlich jetzt große Schubladen. Die erste Schublade ist Komfort und Service. Ich nehme dir alles ab, lieber Kunde, du musst dich um nichts kümmern. Wir sind für dich da. Die zweite Schublade ist Transparenz und Autarkie. Wir geben dir alle Informationen und alle Schalthebel in die Hand, damit du deinen Energieverbrauch so steuern kannst, wie du das brauchst. Das dritte ist Preisführerschaft. Das heißt, wir haben das absolut günstigste, was du bekommen kannst. Dafür wird auf der Service-Seite und auf der Add-on-Seite ein bisschen gespart. Dann haben wir das Thema Add-on. Bei uns bekommst du quasi attraktive Bundles über digitale Tools, über elektrische Geräte, die du zu einem günstigen oder attraktiven Preis noch on top bekommst. Bei uns bekommst du quasi ein bisschen mehr als das, was klassischerweise drin ist. Und das letzte ist die Kategorie Regionalität und Verbundenheit. Wir sind quasi für dich vor Ort, kennen dich und deine Region und sind deswegen der Partner deiner Wahl.
Das war ein kurzer Exkurs in die Welt der Positionierung von Unternehmen am Strommarkt. Nochmal zur Erinnerung, viele Jahrzehnte war das gar nicht notwendig, weil quasi monopolistische Märkte im Grunde genommen keine Differenzierung notwendig machten. Der Wettbewerb fand da eher auf dem Markt der elektrischen Endgeräte statt. Nun ist das so, dass nach einer Positionierung auch die Kommunikation eine Rolle spielt im Wettbewerb. Und das fand zu der frühen Zeit der Strommarktliberalisierung auch reiflich statt.
Und dann gab es immer mal Versuche, teilweise auch marketingmäßig wirklich lustige Versuche, neue Storys aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die, war das E.ON oder ENBW-Werbung, Mix It Baby mit Arnold Schwarzenegger. Wo man als Stromkunde konnte man auf einmal selber entscheiden, welchen Strommix man haben möchte. Da konnte man irgendwie auswählen, ich will jetzt auch ein bisschen Wind drin haben oder Kohle, Gas, keine Ahnung was. Und die Werbung war, Arnold Schwarzenegger hebt also einen Kühlschrank hoch mit seinen dicken Muskeln und schüttelt an dem kräftig und sagt, mix it, Baby. Die Idee war, du kannst das Strommix selber bestimmen.
Mixen Sie Ihren Strom selbst aus Energiequellen Ihrer Wahl.
Mix it, Baby.
Das Narrativ dieser Zeit war geprägt von der Vorstellung, dass die Kräfte des freien Marktes zu einer effizienteren, kundenfreundlicheren und innovativeren Stromversorgung führen würden. Allerdings zeigten sich in den Folgejahren auch Herausforderungen und unerwartete Entwicklungen, die dieses anfängliche Narrativ teilweise in Frage stellten. Gerade im Wettbewerb der guten Werbelaune wurde über manches Ziel hinausgeschossen, zum Beispiel wenn es um die Positionierung als Ökostromanbieter ging. Erinnert ihr euch noch an die Energieriesenkampagne von RWE?
Die Kampagne stellte RWE als freundlichen Energieriesen dar. Ein großes, moosbewachsenes Monster, das sanft und spielerisch erneuerbare Energiequellen in einer idyllischen Landschaft installiert. Aufstellen von Windrädern, der Installation von Offshore-Windparks und die Reparatur von Strommasten. Die Kernbotschaft: RWE als großer Energiekonzern, also Riese, sie ist in der Lage, einfach und effizient saubere Energie zu produzieren. Der Claim: Es kann so einfach sein, Großes zu bewegen, wenn man ein Riese ist. Zu der Zeit lieferte RWE allerdings 98% des Stroms aus nicht regenerativen Quellen. RWE war damals der größte CO2-Emittent Europas und setzte stark auf Braunkohle.
Auch wenn Greenwashing im Strommarkt, wie in allen anderen Märkten, noch nicht ganz ausgewaschen ist, so wird es zumindest deutlich weniger. Und das hat allen voran drei Gründe. Zum einen sind die regenerativen Energien weltweit richtig auf dem Vormarsch. Das heißt, das Verhältnis zwischen kommunikativer Leistung und tatsächlichen Maßnahmen im Unternehmen, die Lücke davon, die wird immer kleiner. Zum anderen haben wir es mit immer informierteren VerbraucherInnen und Verbrauchern zu tun, die genau wissen wollen, woher ihr Strom kommt, woher ihr Produkt kommt im Allgemein. Und das ist nicht zuletzt eine Folge, und da kommen wir zum Punkt 3, der zunehmenden Regulierung in diesem Bereich. Irreführung, Green Claim Directive, EMCO, das sind nur drei Stichworte, die wir hier zu nennen haben. Also um das mal kurz zusammenzufassen, der Wettbewerb, bedingt durch die Liberalisierung der 1990er Jahre, hat mittlerweile eine gewisse Marktreife entwickelt. Zeit, sich der Zukunft zu widmen und holen uns mal den aktuellen Status quo der Energiewende in Deutschland ab.
Zwei Perspektiven. Die eine ist, dass es wirklich atemberaubend ist, wie schnell wir in Deutschland unseren Strommix verbessert haben. Wir haben jetzt deutlich über die Hälfte des Stromes im Jahresmittel sozusagen aus erneuerbaren Energien. Das ist super, das sind zwar nicht die Besten, aber wir sind gut dabei. Es gibt andere Länder, die haben ähnliche Größenordnungen. Und das hätte man ja vor 10, 20 Jahren nicht gedacht, muss man schon noch ehrlicherweise sagen. Das zweite sehr positive, wir haben beispielsweise die Kohleverstromung, die wir in Deutschland machen. Deutschland war ein Kohleland. Wir haben unheimlich viel Kohle verbrannt, Braun- und Steinkohle. Die Kohleverstromung ist, gesamtdeutsch betrachtet, inklusive der Werte aus dem Osten, auf einem Niveau, das wir zuletzt in den 1960er Jahren hatten. 1960. Und dann kam der große Zubau und Kohlepeak und immer mehr Kohle verbrennen und immer mehr CO2. Und wir sind jetzt schon so weit wieder zurück. Das ist wirklich Weltklasse. Das muss man sagen. Das ist ein Riesenerfolg. Insofern, da sind wir super. Jetzt haben wir aber Ziele bis 2045. Und um die zu erreichen, müssen wir halt viel tun im Stromsektor, aber auch im Wärme- und Mobilitätssektor. Und da sieht es halt gar nicht so gut aus. Also beim Zubau der Erneuerbaren kommen wir gerade auf Kurs. Solarenergie ist auf Kurs. Wind kommt jetzt demnächst wieder auf Kurs. Die Genehmigungszahlen neuer Windanlagen schießen nach oben. Das ist ein großer Erfolg. Das heißt, die werden dann auch irgendwann gebaut, die Dinger. Da kommen wir gut voran. Aber im Stromsektor haben wir zwei Riesenherausforderungen. Das wurde viel zu spät angepackt. Das eine ist die Flexibilisierung des ganzen Systems, also von Lasten, dass wir überhaupt ein bisschen auch der Erzeugung folgen, dass die Speicher reinkommen. Die Batterietechnik gibt es, die ist da, die überrollt gerade die Weltmärkte, das ist super, die ist billig geworden. Auch in Deutschland eine Riesenwelle an Projekten, die jetzt realisiert werden wollen. Müssen wir noch dafür was tun, dass es auch wirklich passiert und dass das dann netzdienlich ist und dem Markt hilft sozusagen. Da haben wir eine große, große Aufgabe. Und eben auch Smart Meter, flexible Tarife, da sind wir europäisches Schlusslicht. Wir haben die schlicht nicht, die Dinger. Und es gibt jetzt einen Plan, bis 2032 sollen alle Verbraucher über 10.000 Kilowattstunden einhaben. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig ambitioniert.
Die Dekarbonisierung von Deutschland bis 2045 ist beschlossene Sache, vertraglich festgelegt. Ich möchte mit dir im Folgenden mal ganz kurz auf den Entwicklungspfad eingehen, wo wir gerade im Bereich der Energiewirtschaft, der Stromerzeugung hier stehen. Vielleicht ein paar Worte, aktueller Stand Ende 2024 so dazu.
Also im Stromsektor habe ich schon gesagt, wir sind bei 55, 56% jetzt, glaube ich, gewesen erneuerbar. Das heißt, 44 müssen wir noch. Das sind die schwierigeren 44%, schon klar. Habe ich gesagt, Speicher und Flexibilisierung der Lasten ist ein großes Thema. Aber da, ich glaube, das kriegen wir hin. Da sind wir gut auf Kurs, was auch die Ausbauziele angeht. Probleme eher Netzausbau, Netzstrukturen, Flexibilisierung. Da haben wir echt fast nichts getan in den letzten 10, 20 Jahren. Und das drückt jetzt richtig, um das zeitliche Ziel bis 2045 hinzukriegen. Viel, viel schwieriger und schlechter ist es sozusagen im Wärme- und Mobilitätssektor. Da sind wir halt ganz massiv hinter den Zielen, die wir haben. Ne? Der Gebäudesektor reißt die Klimaziele, auch die Sektorenziele, die es bis vor kurzem gab, regelmäßig, Verkehrssektor auch. Und da sind die Weichen eben nicht gestellt. Das ist das eigentliche Problem. Also im Stromsektor sind die Weichen ja gestellt. Da werden auch die Probleme, die ich angesprochen habe, die werden jetzt adressiert. Ne? Da gibt es also entsprechende Gesetze, Vorgaben. Viel Arbeit, weiter Weg, aber man hat eine Idee, wie das funktioniert. Bei Wärme ist natürlich mit dem Gebäudeenergiegesetz eine wichtige Weichenstellung gemacht, die aber auch viel Zeit drin hat. Wärmeplanung bis 2028 und dann gucken wir mal. Und der Wärmepumpenmarkt, der ist im Moment nicht gut. Der wurde ein bisschen kaputt geredet, durch hin und her auch mit den Förderungen natürlich auch wirklich geschädigt. Und bei der E-Mobilität muss man auch ganz deutlich sagen, da ist Deutschland hinten an, richtig hinten an. Wir haben die Wahrnehmung, ja, niemand will Elektroautos, was so krass sowieso nicht stimmt, aber das ist ein sehr deutsches Phänomen. In allen Ländern sind die Wachstumsraten viel höher als bei uns. Italien ist das Einzige, was auch ein bisschen schlecht ist. In Norwegen ist der Marktanteil von Neufahrzeugen bei über 90% Elektro. Da werden keine Verbrenner mehr verkauft. In China ist er inklusive der Plug-ins deutlich über 50%. Also da merkt man, wir sind hinten dran. Und das hat viel mit Marketing zu tun, weil wir diese Technologie in Deutschland schlecht geredet haben. Wir sind ein Verbrennerland, wir sind führend bei irgendwie Sachen verbrennen und Motoren. Und irgendwie gibt es viele Leute, die glauben, das wäre auch unser Heil in der Zukunft. Aber Industrieentwicklung läuft nie rückwärts, läuft nur vorwärts. Und vorwärts ist die Messe längst gelesen. Es wird elektrisch sein. Und da sind wir auch mit unseren Klimazielen deshalb extrem hinterher, weil wir eher eine Bremserdiskussion hatten, anstatt den Markt anzuschieben, mehr noch nicht nur im Marketing, also im positiven Verkaufen dieser Technologie zu investieren, sondern auch in den Ausbau von Ladeinfrastruktur. Die ist gut in Deutschland, aber man kann immer mehr tun. Gerade bei Schwerlastverkehr ist sie schlecht, da müsste man viel mehr tun. Also wir müssten viel mehr für den Heimatmarkt hier tun, um die Ziele zu erreichen und auch übrigens im Nebenbei unserer Automobilindustrie einen Gefallen zu tun, dass die mehr Absatz kriegen in diesen neuen Technologien.
Okay, dann machen wir hier mal ganz kurz die Klammer auf zum E-Auto bzw. der E-Mobilität in Deutschland. Warum? Das erzähle ich gleich nochmal. Aber jetzt erstmal kurz dazu. Eine erfolgreiche Markteinführung des E-Autos hängt natürlich an verschiedenen Faktoren. Die Infrastruktur, aber natürlich auch der Preis, zu dem ich ein E-Auto kaufen kann. By the way, sagt mir doch mal ein sehr günstiges deutsches E-Auto, was ich mir im niedrigen Preissegment kaufen kann. Fällt euch da was ein? Ziemliche Dürre hier auf diesem Gebiet, oder? Aber wir wollten ja hier über die Narrative reden. Schaut man sich so um im Aufmerksamkeitsraum, da fallen einem immer wieder Headlines ein, die die öffentliche Wahrnehmung und damit auch irgendwo die private Wahrnehmung und die Kaufentscheidung beeinflussen. Headlines wie diese hier.
E-Autofrust? Jeder Dritte wechselt zurück zum Verbrenner. Viele könnten sich laut einer Umfrage zudem nur unter Zwang vorstellen, ein E-Auto zu kaufen.
E-Auto ist nicht für jeden automatisch die beste Wahl. BMW-Chef Oliver Zipse.
Und diese Headlines begegnen einem im Aufmerksamkeitsraum doch immer wieder. Also man könnte doch festhalten, E-Mobilität und auch Wärmepumpe sind komplette Kommunikationsfails für eine gelingende Energiewende. Hervorragende Beispiele dafür, wie man möglichst wenig Leute mitnimmt. Warum erzähle ich das hier eigentlich, um gleich die Klammer auch wieder zu schließen und zurück zu den Strommarkt-Narrativen zu gehen? Die Elektromobilität ist systemrelevant für eine gelingende Energiewende. Und das Zauberwort heißt hier Sektorenkopplung.
Das ist spannend, weil das tatsächlich für die meisten sehr neuer Gedanke ist und nicht ganz so intuitiv. Und ich glaube, es hilft, wenn man sich so ein bisschen Energieversorgung insgesamt jetzt so wie so ein organisches System vorstellt. Früher war es halt so, es war alles entkoppelt. Ich habe Strom gehabt, meine elektrischen Anwendungen. Wärme, habe ich halt Gas verbrannt. Ist ein ganz anderes Medium sozusagen. Geht durch andere Leitungen durch, ist halt das Gasnetz. Ne? Und Mobilität, habe ich halt Öl verbrannt. Wieder anderes Medium, andere Infrastruktur, gehe ich halt zur Tankstelle. So, die waren völlig entkoppelt, hatten nichts miteinander zu tun. Durch die Elektrifizierung, die jetzt aber kommt, weil sie unheimlich effizienter ist, Verbrennen ist wahnsinnig ineffizient, kostet ein Heidengeld. Weltweit werden über 70% der eingesetzten Energie verschwendet durch Auspuffe und Schornsteine. Das ist echt krass. Und ich spare so ein Heidengeld und einen Heidenaufwand, wenn ich das elektrifiziere. Und auf einmal ist auch die Mobilität elektrisch und auf einmal ist auch die Wärme elektrisch über Wärmepumpen. So. Und das verschmilzt miteinander. Und das ist, einerseits denkt man, oh mein Gott, jetzt brauche ich aber ganz viel Strom, das ist ja schrecklich. Ist es überhaupt nicht. So viel mehr ist es nicht, weil ich so effizienter werde, sondern vielmehr, ich gewinne den Vorteil, weil es auch ein organisches System wird, dass ich über Mobilität und über die Wärme auf einmal das bekomme, was das System so dringend braucht, nämlich Flexibilität. Wann ich das Auto lade, ist den meisten ziemlich wurscht. Ich bin üblicherweise, die meisten Fahrten sind irgendwie eher Stadtverkehr, am Tag 30 Kilometer. Ob ich da 60% Ladezustand oder 80 habe, ist völlig egal. Und wenn das Ding dann abends lange rumsteht oder bei der Arbeit lange rumsteht, ist auch völlig egal, ob ich unmittelbar nach dem Parkvorgang sozusagen sofort voll bin oder erst 4 Stunden später. Ich habe eine App, die weiß dann, wann ich wieder losfahren will und dann muss ich halt geladen haben. Und damit kriege ich eine gigantische Flexibilität rein, weil die schieren Mengen an Batterien, die da draußen rumfahren werden, das sind rollende Speicher. So, die Menge ist so groß, damit kann ich unheimlich viel an kurzfristiger Schwankung von wie scheint die Sonne, wie bläst der Wind kompensieren. Das wird organisch miteinander verschmelzen. In der Wärme ist das auch so. Das ist nicht ganz so stark, weil ich da etwas mehr Einschränkungen habe. Also ich kann jetzt nicht, wenn es im Winter kalt ist, sagen, ja, ich mache es dir morgen wieder warm. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Wärmepumpe muss schon gewisse Betriebszeiten schaffen. Ich kann die Wärme auch nicht ganz so gut speichern wie den Strom in der Batterie. Aber auch da habe ich halt große Synergien, die bis in die Energie, bis in die Industrie reinreichen. Man sagt immer, Industrie kann man nicht so gut flexibilisieren, die brauchen halt den Strom, wenn sie ihn brauchen. Ja, klar, auf eine Weise schon, aber viele machen daraus am Ende dann auch wieder Wärme. Dann kann ich zum Beispiel die Wärme zwischenspeichern mit Hochtemperatur speichern. Da gibt es mittlerweile Technologien, die funktionieren. Oder ich kann Zusatzaggregate flexibilisieren. Ich kann halt ganz, ganz viel tun durch diese Sektorenkopplung mit Wärme und Mobilität, um das Gesamtsystem billiger zu machen. Dass ich nicht so viel separate Speicher bauen muss, nicht so viel riesen Kupferleitung überall hinlegen muss, um die letzte Kilowattstunde aus dem Windpark irgendwo hinzubringen. Ich kann da vor Ort viel mehr einbinden.
Du hast auch schon gesagt, in dem Ausbau der Infrastruktur, der modernen Infrastruktur hinken wir hinterher. Sag mir mal ganz kurz so 2, 3 Punkte, die hier jetzt wichtig sind zu beachten.
Auf der Ebene der Übertragungsnetze, also dieser Stromautobahn, wie sie heißen, wie bringe ich den Strom von Nord nach Süd? Da ist auch viel passiert, da wird auch viel gebaut, das ist so halbwegs, glaube ich, jetzt im Griff. Aber die Verteilnetze, das ist eigentlich die Masse an Stromnetzen, die wir haben, wo Städte miteinander verbunden werden, wo die Haushalte dran hängen, Unternehmen dran hängen. Im Verteilnetz haben wir überhaupt nicht einmal eine systematische Planung gehabt, die Energiewende berücksichtigt. Die gibt es erstmalig seit diesem Jahr in der Fläche von Deutschland. Das heißt, ja, natürlich haben Netzbetreiber auch Planungen gemacht, was sie vorhaben, aber es gab nie Mengengerüste zum Beispiel, die sinnvoll und abgestimmt sind. Also ja, wie viele Elektroautos schließe ich an, wie viele Wärmepumpen brauche ich, wie viel Wind kommt, wie viel Solar kommt, in welchen Gegenden auch. Das gab es alles nicht. Das wurde jetzt alles nachgearbeitet und jetzt gibt es erstmalig überhaupt Planungen, die sagen, dann müssen wir wohl Folgendes an den Netzen tun. Also so weit zurück sind wir. Und jetzt dauert es halt immer, ein Netz auszubauen, ein paar Jahre länger, als es dauert, eine Solaranlage zu bauen. Das heißt, wir sind da wirklich in einer echten Drucksituation. Auch die Organisation davon, wir haben über 800 Netzbetreiber mit eigenen Formularen und eigenen technischen Standards teilweise. Das muss auch organisatorisch alles ganz schön noch aufgeräumt werden, damit das dann in dem Volumen funktionieren kann. Und das haben wir schlicht verpennt. muss man wirklich sagen. Das kommt jetzt erst.
Wenn ich mir überlege, dass der Aufbau und der Umbau, in diesem Fall war es der Aufbau der Infrastruktur, zu Beginn der Elektrifizierung über Jahrzehnte gedauert hat, sind wir jetzt in sehr viel kürzeren Zielkorridoren unterwegs. Ja. Wenn man sagt, Dekarbonisierung 2045, das sind ja nur noch 20 Jahre.
Ja.
Dieses jahrzehntelange in Ruhe Ausbau funktioniert nicht mehr. Das heißt, man muss richtig mit Hauruck ran. Wir haben Zeitdruck.
Wir haben richtig Zeitdruck. Wir haben aber zum Glück auch ein paar mächtige Verbündete, die es damals nicht gab. Das eine ist die Digitalisierung. Ne? Also früher wurde mit Logiken gearbeitet, die heute teilweise immer noch gelten, mit sehr viel Sicherheitspuffer in der Frage, wie dick ist das Kupfer, wie viel Strom darf da durch, wie warm darf die Leitung werden, heißt das eigentlich übersetzt durch die Verluste. Da sind überall viele Sicherheitspuffer drin und wir wissen ja teilweise gar nicht, oder großenteils gar nicht, wann wie viel Strom in welchem Verteilnetz eigentlich fließt. Das wird alles nicht gemessen. Das heißt, wir können einerseits über mehr Datentransparenz sehr schnell viel besser verstehen, wie ausgelastet sind welche Netze, und wir können sie auch überbauen, sagt man. Wir können sie auch stärker auslasten. Da sind eben auch jetzt Logiken drin, die sagen, naja, so ein Kabel muss halt ewig halten und oder ein Transformator, wenn ich da jetzt ein bisschen mehr Strom durchschicke, dann altert er schneller. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, ob der nach 50 Jahren oder nach 45 ausgetauscht werden muss. Das heißt, wir können auch durch Überbauung, durch ein bisschen mehr Belastung von unseren Betriebsmitteln, wie sie heißen, ganz viel tun. Wir können es auch geschickter auslasten, Wind und Solar zusammen ans Netz, mit einer Batterie zusammen, dann wird es auch wieder besser ausgelastet. Das heißt, da haben wir Möglichkeiten, die sind viel, viel schneller, als neue Trassen zu planen und zu legen und Straßen aufzubuddeln. Das ist sozusagen die Chance, die wir haben, ist trotzdem ein Riesenzeitdruck, auch im Angesicht der Organisation, die wir da teilweise haben. Aber wir haben eben auch die Chance, das mit diesen Instrumenten hinzukriegen, zumindest jetzt etwas Zeit uns zu kaufen, bis dann wirklich große, in der Fläche stattfindende Ausbauten wieder erfolgt sind.
Einen großen Elefanten im Raum haben wir auch noch, über den wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das ist nämlich die zukünftige Entwicklung des Energiebedarfs in Deutschland und in der Welt. Mit welchem Zunahme des Strombedarfs ist da zu rechnen in den nächsten Jahren?
Da gibt es natürlich viele Szenarien, die das auch sehr, sehr genau analysieren, sektorenscharf und so weiter, auch zeitaufgelöst bis 2050, bis in Stundenebene hinein, wann, wie viel Strom, wo. Die haben eine große Bandbreite. Also man kann sagen, wenn wir heute, ich nenne mal eine Zahl, etwa 550 Terawattstunden verbrauchen, dann wird es in Zukunft irgendwann im Jahr 2045 mindestens das Doppelte sein, vielleicht nicht ganz das Dreifache. So, das hängt auch davon ab, wie viel Industrie wir in Deutschland halten können und wollen, weil da sehr, sehr viel Energie reingeht teilweise, heute eben auf Gasbasis. Ich glaube, ein paar von den Sachen macht auch von den Kostenstrukturen her keinen Sinn, das hier zu halten. Die sind gebaut worden auf der Prämisse, wir haben billiges russisches Gas. Haben wir halt nicht mehr. Und dann ist es vielleicht im Wettbewerb schwierig, das mit Ach und Krach halten zu wollen, dass wir jetzt auch, ich nenne mal ein Beispiel, mache mich unbeliebt, Ammoniak hier im großen Stil zu produzieren. So. Also davon wird es stark abhängen, wie weit nach oben wir gehen, wie viel Strom wir also brauchen, um auch Industrie zu versorgen und auch um selber Wasserstoff zu erzeugen, den wir brauchen, teilweise in der Industrie, teilweise umgewandelt in irgendwelche anderen Energieträger, dann aber auch zur Langfristspeicherung. So, das ist so die Bandbreite. Also Faktor 2 mindestens, würde ich sagen. 2,5 kann es aber auch gut werden.
So, jetzt fangen wir diese ganzen losen Enden wieder ein und kommen zurück zu den Strommarkt-Narrativen. In der letzten Episode haben wir ja gehört, das Narrativ des jederzeit verfügbaren günstigen Stroms. Ja, ist denn dieser Strom zukünftig denn überhaupt noch jederzeit verfügbar und ist er denn auch noch günstig? Gute Narrative formen ja idealerweise positive Verhaltensweisen und fördern nicht unbedingt Ängste.
Es ist aber auch ganz wichtig, sich da so ein bisschen locker zu machen und zu sagen, ja, es wird halt Phasen geben, da ist Strom echt billig, es gibt Phasen, da ist er echt teuer. Und bei diesem echt teuer sagen alle immer, Strom ist teuer. Ja, ja, ist halt so. Aber ist ja gar nicht schlimm, wenn das nicht so super viele Stunden im Jahr sind. Der Mittelwert entscheidet ja am Ende. Und der Mittelwert, also das, was ein solches System leisten kann an übers Jahr im Mittelstrompreis, ist total in Ordnung. Der wird deutlich unter 10 Cent Energiepreis liegen, da kommt Netzentgelte oben drauf und so weiter. Und das ist super, das ist das beste System, das wir uns vorstellen können. Wir haben keine Alternative. Wir müssen einfach aushalten, dass Märkte, wir leben in einer Marktwirtschaft, dass Märkte Knappheitspreise kennen. Und das ist gut so. Das heißt, wenn es knapp ist, wird es teuer. Und da müssen wir wahrscheinlich auch in unserem Mindset, aber auch in den Produkten und wie wir sie bewerben, viel dafür tun, aufzuklären, dass auch Stromverbraucher, Unternehmen sowieso, aber eben auch Haushalte irgendwann variable Preise haben. Gibt es halt mal teuer und mal billig. Und dann kann ich als Kunde eine Entscheidung treffen und sagen, ja, ich will trotzdem den Durchschnittspreis haben, dann zahle ich eine Versicherungsprämie, weil ich nicht darauf aufpasse, wann genau ich Strom verbrauche, dann ist es im Schnitt wahrscheinlich ein bisschen teurer. Oder ich sage, nee, ich gehe auf so einen flexiblen Tarif und profitiere immer vom besten Preis und habe vielleicht noch einen kleinen Anreiz, mal zu gucken, was ich denn mache. Also ob ich nicht selber auch zu Hause irgendeine Flexibilität habe. Und die habe ich heute vielleicht noch eingeschränkt, also im Geschosswohnbau und der Mietswohnung bin ich da eingeschränkt. Aber ich bin 1000% überzeugt, dass wir in ein paar Jahren uns dann einfach eine Batterie in den Besenschrank stellen und die uns optimiert automatisch. Dann kauft die halt billig ein, wenn es billig ist. Und wenn ich dann irgendwie meinen Strom verbrauchen will, dann habe ich ihn halt schon da sozusagen. Das heißt, auch da wird sich unheimlich viel verändern. Das ist dann immer noch total komfortabel. Wir sparen halt Geld damit. Aber dahin müssen wir kommen und dahin müssen wir denken, weil das Energiesystem geprägt ist, genau wie du sagst, von sehr, sehr unterschiedlichen Preisen über den Tagesverlauf und über den Jahresverlauf.
Willkommen in der Welt der dynamischen Stromtarife, um die wir uns in der dritten Episode nochmal zur Gänze kümmern werden. Der Strommarkt im Wandel. Wir sind mittendrin in einer gewaltigen Transformation, wie wir gesehen haben. Und neue Erzählungen lösen alte Erzählungen ab. Dem Marketing kommt unserem Dafürhalten eine Schlüsselrolle zu. Was wollen wir wem, wie, wo erzählen zukünftig? Und was ist mit den dynamischen Stromtarifen konkret, den neuen Playern im Markt, von denen wir gesprochen haben und den Anreizen auf sich hat, diese Dynamik für sich auch als Vorteil zu verstehen, neue Differenzierungen zu finden und insgesamt ein Branchennarrativ zu finden, hinter dem sich idealerweise alle versammeln können und so neue Positionierung und Differenzierungsmerkmale zu finden. All das, darum geht es in Teil 3 unseres Dreiteilers Strommarkt-Narrative. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
Wir freuen uns auf euch heute. Yo!
Wir bedanken uns für den Support bei Lichtblick, die im Sommer ein Think Tank zum Thema Narrative der dezentralen Stromversorgung gesponsert haben. Und aus diesem Think Tank ist diese Podcast-Reihe entstanden. Vielen Dank an Tim Meyer und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Gebt uns sehr gerne eine gute Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Empfiehlt diesen Podcast weiter an Kolleginnen und Kollegen und Freunde. Uns wird's freuen. Bis zur nächsten Episode.